BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Denkmalpflege öffnet die Augen für das Erbe und das Unverwechselbare unserer Kultur. Dieser Satz stammt von Bundespräsident Johannes Rau. Und er führt uns mitten hinein ins heutige Thema, weil heute dreht sich bei uns alles um den Denkmalschutz. Der Anlass ist ein, ja, kann man sagen, großes Jubiläum. Vor 50 Jahren ist das Bayerische Denkmalschutzgesetz in Kraft getreten. Viele historische Gebäude wurden damit vor dem Abbruch bewahrt und fachgerecht saniert. Und sie sind heute die würdigen Schönheiten in den Dörfern und Städten. Darüber reden wir heute. Bei uns zu Gast ist ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern, der ebenfalls 50-jähriges Jubiläum feiert und fast zeitgleich mit dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz begonnen hat. Die Werkstätten Wiegerling aus Geissach bei Bad Tölz. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Eva Wiegerling-Hundbiss und ihren Mann Stefan Hundbiss. Schön, dass Sie heute da sind.
Ja, grüße Gott.
Grüß Gott.
Und alle Zuhörer.
Wir freuen uns auf zwei interessante Stunden. Im Juni 1973 war es soweit. Da wurde das Bayerische Denkmalschutzgesetz erlassen. Und im Oktober vor 50 Jahren ist es dann in Kraft getreten. Ein Meilenstein und ein großer Zug, der da ins Rollen gekommen ist. Mit einem Mal wurden innerhalb kurzer Zeit zehntausende Häuser und Kirchen in Bayern unter Denkmalschutz gestellt. Und etwa zur selben Zeit hat sich in Geissach bei Bad Tölz ein Malereibetrieb gegründet, der sich sehr schnell mit dem Denkmalschutz befasst hat, die Werkstätten Wiegerling. Wie ist es damals gekommen? 1972 ist der Betrieb gegründet worden.
Ja, das war mein Bruder, der Erwin Wiegerling. Und der hatte gerade in München die Meisterschule beendet und hatte diesen kleinen Malerbetrieb dann in Bad Tölz übernommen, hatte sich selbstständig gemacht und voller Enthusiasmus. Also er will nicht nur Malerei weitermachen oder einen Malerbetrieb weiterführen, sondern er will in die Denkmalpflege und hier was aufbauen. Und das war ja auch in aller Munde, das Denkmalschutzgesetz. Und er hat eben dann die ersten Aufträge in Bad Tölz gehabt, in der historischen Marktstraße, und arbeitet dort und sieht eines Tages, dass am Gerüst nebendran der Putz abgeschlagen wird und an einem historischen Anwesen in der Marktstraße. Und natürlich neugierig schaut er, was die da machen und was da runterkommt, und sieht, dass eben der Putz bis aufs Mauerwerk abgeschlagen wird und da Malereireste zum Vorschein kommen. Und dann spricht er mit der Hausbesitzerin und sagt, macht sie darauf aufmerksam und sagt, das sollte man doch erstmal untersuchen, bevor man hier den ganzen Putz wegschlägt. Und die war da sehr resolut und hat gesagt, naja, das kann er ruhig machen, aber am Wochenende, weil jetzt wird weitergearbeitet. Und dann hat er gesagt, gut, also dann komme ich am Wochenende. Und dann ist er rauf aufs Gerüst und sieht eben, dass dort wirklich mittelalterliche Malereireste auf dem Gerüst rumliegen. Und hat gefragt, ob er dann Stücke davon entnehmen kann. Und hat gesagt, ja, können Sie alles haben. Und dann hat er eben große, so groß wie es eben ging, Malereireste mitgenommen, und die gibt es bis heute bei uns im Betrieb. Also die wurden dann in Putz eingelegt. Und er hat damals die Zeitung informiert, das Landesamt für Denkmalpflege, und eben voller Entrüstung, dass man sowas nicht schützt. Und es gab dann also wirklich auch Artikel in der Süddeutschen. Also man hat wohl mittelalterliche Fresken in Bad Tölz gefunden, die auch zu datieren sind über die Kostüme, über die haben einen Kampf dargestellt. Und das waren so seine ersten Erfahrungen in der Denkmalpflege. Und er war aber auch wild entschlossen, hier weiterzumachen und dabei zu bleiben.
Damals, 1972, lag dieses Gesetz irgendwie, könnte ich mir vorstellen, sehr stark in der Luft, weil viele Kunsthistoriker und Historiker gesehen haben, dass unglaublich viel zerstört wird in Bayern an historischer Bausubstanz, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Wie haben Sie das damals erlebt, Herr Humpis?
Also ich selber habe es nicht erlebt. Ich war da noch im Gymnasium. Aber natürlich, ich habe später die Akteure die das initiiert haben, kennengelernt während meiner Tätigkeit im Landesamt für Denkmalpflege. Das muss man an erster Stelle einfach den Hans Mayer als Kultusminister und den Dr. Schiedermeier nennen. Auf Dr. Schiedermeier geht, glaube ich, auch die Formulierung des Denkmalschutzgesetzes zurück, weil man natürlich erkannt hat, dass in der Zeit nach dem Krieg eigentlich mehr Denkmäler zerstört worden sind als während dem Krieg. Und sicher Wissenschaftler, Kunstwissenschaftler Alarm geschlagen haben und gesagt haben, ihr müsst jetzt unbedingt was machen, nicht nur sozusagen auf Goodwill-Basis, sondern ihr müsst es in Gesetzesform bringen, das ganze Thema. Interessanterweise war das Bayerische Denkmalschutzgesetz dann Vorbild für viele andere Bundesländer, unter anderem aus Sachsen, also nach der Wiedervereinigung, weil man eben gesehen hat, das ist zielführend. Man beraubt sich sozusagen der Vergangenheit, der Erinnerung an die Vergangenheit. Und es geht natürlich immer über Bauwerke.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass viele historische Gebäude, ob es Bauernhöfe sind oder Gasthäuser oder Patrizierhäuser oder Schlösser, ja gut, die Schlösser wären wahrscheinlich nicht betroffen gewesen, aber viele Profanbauten wären heute nicht mehr da, wenn dieses Gesetz nicht gekommen wäre, oder?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das geht, also unser Tätigkeitsbereich, der geht wirklich von der, ich sage jetzt einfach mal, von der mittelalterlichen Kirche mit Wandmalereien, wie in Garmisch die alte St. Martinskirche, bis zur Tankstelle, bis zum Fuchsbau in der Nähe, in der Ungerer Straße, also ein Bauwerk aus den 70er Jahren, oder das Labor vom Heisenberg. Also das ist unglaublich breit und auch richtig. Das sind ja alles Dokumente von Wirkungsstätten, von Menschen, die für unser Land, oder wenn ich an das Weichensee-Kraftwerk denke zum Beispiel, das ist ja auch jetzt wieder ein Thema, das sind einfach ganz wichtige Objekte, wo sich manifestiert, dass da ganz bestimmte Dinge und Menschen gewirkt haben und gearbeitet haben. Und das geht im bäuerlichen Bereich natürlich auch. Das ist alles, das hat alles mit der Kultur in unserem Land zu tun.
Das ist Habe die Ehre am Freitagvormittag. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Heute sind die Werkstätten Wiegerling bei uns zu Gast, ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern. 50 Jahre Werkstätten Wiegerling. Ja, sie sind fast zur gleichen Zeit entstanden wie das Bayerische Denkmalschutzgesetz 1973. Und in diesen 50 Jahren ist die Firma ständig gewachsen und hat viele, viele Objekte restauriert. Zum Beispiel den Münchner Liebfrauendom, Schloss Linderhof, Neuschwanstein, die Klosterkirche Andex, das Asamhaus in München, Kloster Benediktbeuern, dann Lüftelmalereien in Oberammergau, die Kapelle Birkenstein, Villen am Starnberger See und am Staffelsee, Bürgerhäuser in München. Man kann gar nicht alles aufzählen. Diese Sanierung von Denkmälern oder die Restaurierung, die braucht ja sehr viel Spezialwissen über historische Bautechniken, über historische Arbeitstechniken und über historische Malerei zum Beispiel. Hat man damals 1973, wie die Firma Wiegerlings angefangen hat, dieses Spezialwissen schon gehabt oder musste man das erst erforschen?
Also das haben wir eigentlich zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege begonnen. Die haben uns hier auch an der Hand genommen. Sie haben uns gefordert und gefördert, wie wir immer sagen. Gell? Also man war sich einig, dass man sagt, also wenn wir jetzt eine Fassade restaurieren wollen, dann ist es eigentlich nur richtig, dass wir sagen, ja, wie restaurieren wir die? Wie war sie denn früher? Wie hat denn die ausgeschaut? Und dazu hat man gesagt, müssen wir eigentlich die Fassade untersuchen. Und da hat man sich eben auch nicht nur von den Werkzeugen her, sondern auch von den Begriffen her der Medizin zugewandt und hat von Befunden gesprochen. Also man muss eigentlich diese Fassade untersuchen oder diesen Altar oder diese Figur und dann entscheiden, wie man hier verfährt. Und dann gab es diese sogenannten Befunduntersuchungen bis heute, in denen man erst einmal, das ist der erste Schritt, eben Treppen anlegt, Treppungen. Also man man nimmt eine Schicht nach der anderen, deckt sie auf und vergleicht dann die verschiedenen Stellen, die man untersucht hat, miteinander. Also wenn ich jetzt an eine Bauernhausfassade denke, im Fischbachau oder wo auch immer, Miesbacher Raum, dann haben wir es ja hier mit Lüftelmalereien zu tun, die an den Wandflächen sich befinden, dann um die Fenster herum, an den Ecken der Häuser, im Sockelbereich. Und alle diese Partien hat man eben untersucht, das zusammengeführt sozusagen und dann einen Befundbericht geschrieben. Und das war dann der Handlungsspielraum oder die Entscheidung dann am Denkmalpfleger, zu sagen, ja, wir nehmen die Fassung oder die Fassung zusammen mit dem Kunsthistoriker. Und dann war das Konzept da. Also dann hat man gesagt, okay, jetzt wissen wir, was wir tun und wie führen wir es aus. Jetzt stellt man zum Beispiel fest, also das war Holzkohle. Holzkohle, ein Grau, sehr schönes, kühles Grau, das man verwendet hat. Was man aber erst wusste, nachdem man das auch wissenschaftlich mal untersucht hat.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn jetzt die verschiedenen Schichten freigelegt sind, weiß man ja noch nicht, welche Farben die früher verwendet haben.
Und dann kann man Querschliffe erstellen. Das hat mein Mann dann eingeführt bei uns. Und,
was ist ein Querschliff?
Man nimmt ein Stück aus der Fassade, möglichst mit allen Fassungen, bettet das in Kunstharz ein.
Also mit allen Fassungen heißt mit allen Farbschichten, die da drauf sind?
Genau, möglichst alle. Und das ist dann ein kleiner Würfel von 2x2 cm oder 1x1 cm und bettet das in ein Kunstharz ein, schneidet das durch, legt es unter das Mikroskop und kann dann sozusagen diese ganzen Schichten in ihrer Zusammensetzung sehen. Also man sieht in einer blauen Schicht dann nicht nur das Blau, sondern rote Körner. Schwarze Körner, weiße Körner.
Also unter dem Mikroskop werden die winzigsten Körner sichtbar gemacht.
Genau, von einer Schicht. Dann weiß ich zum Beispiel, dieses Blau, das muss ich auch noch mit ein wenig Rot, mit ein wenig Weiß, mit ein wenig Schwarz versetzen und dann erst aufstreichen.
Ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel. Bleiben wir bei der Bauernhof-Fassade. Sie haben 10 bis 15 Anstriche, Farbschichten und kommen irgendwann im Jahr 1780 heraus. Und in dieser letzten Schicht können Sie unter dem Mikroskop sehen, wie die Farbe damals zusammengesetzt war.
Ja. Also was für uns zum Beispiel gerade, wenn Sie von blauen Malschichten reden, einfach so ein Signal ist, das ist, wenn da ein splitteriges, relativ grobes Blaupigment vorhanden ist, das dann auch ein bisschen so leicht durchsichtig ist, das ist sogenanntes Malte. Smalte ist ein klassisches Pigment des 18. Jahrhunderts und früher, also die ersten Smalte-Produktionen, die gab es Ende des 15. Jahrhunderts, weil das ein Kobaltglas ist. Und dann haben sie sozusagen so ein Signalpigment, wo sie wissen, okay, das sind sie vermutlich in dem Bereich. Oder wenn sie ein sehr feinkörniges Blau haben, dann können sie davon ausgehen, dass sie irgendwo im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts sind. Also es gibt so Zeigerpigmente sozusagen. Oder Sie können auch Bleiweiß optisch relativ gut sehen, Malachit, weil das alles relativ grobe Pigmente sind. Das war überhaupt ein Thema, dass früher die Pigmente sehr viel gröber waren, auch die Ockerpigmente, gegenüber denen, die dann industriell hergestellt worden sind oder wo bereits industrielle Techniken zum Einsatz kamen oder Chemie in größerem Umfang zum Einsatz kam und man relativ feine Pigmente hat herstellen können. Dann aber auch die Art der Ausmischungen. Im 18. Jahrhundert ist es oft so, dass sie reine Ausmischungen haben. Also zum Beispiel, wenn die gelb machen, dann nehmen die eine ganz bestimmte Ockersorte, eine gelbe Ockersorte. Oder wenn die rot machen, einen ganz bestimmten roten Ocker. Und diese Mischerei, die kommt eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Also wo man zum Beispiel Farbtöne bricht und als Gegenpigment dann einfach also so Farbmischungen macht, dass es leicht vergraut etc. Das hat man im 18. Jahrhundert ziemlich selten, außer in der Tafelmalerei. Aber bei Stuckfassungen zum Beispiel oder auch bei Fassadenmalereien, das sind meistens die reinen Pigmente, die dann in Kalk gebunden, a fresco aufgetragen werden oder a secco aufgetragen werden.
Das heißt also feucht oder trocken.
Genau. Und wie gesagt, Sie sehen das, und also was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt in der Zeit, als ich Kirchenmalerlehre gemacht habe, gab es ganz viele Graufassungen am Stück. Und durch die Untersuchungen mit dem Mikroskop sieht man ziemlich schnell, ist es eine Verschmutzung, die auf einer weißen Schicht liegt, oder ist es wirklich eine Farbschicht, also wo zum Beispiel Holzkohle in der grauen Tünche-Schicht drin liegt. Und da gab es viele Fehlinterpretationen. Also ich kenne ganz viele Objekte, wo das eben der Fall war.
Wir schauen ganz kurz zum Kloster Benediktbeuern, das ja auch von den Werkstätten Wiegerling restauriert wurde. Weil es geht um die Frage, wo kamen diese Pigmente her? Wo kamen die Farben her? Und bei Benediktbeuern ist es ein besonderer Fall, weil die Farben nicht weit vom Kloster, glaube ich, aus dem Boden stammen.
Mhm. Herr Hundmiss, oder wie? Das ist nebenan in Bichl. Bei Benediktbeuern gibt es einen Hügel, an dem fährt man vorbei, wenn man nach Bichl reinfährt. Und der besteht aus grünem Sandstein. Und bei den Recherchen während der Restaurierung des Meierhofes in Benediktbeuern hat man eben Aufzeichnungen gefunden, in denen man gesehen hat, die haben damals nicht weit davon entfernt, einfach von diesem Hügel den grünen Sandstein abgebaut, was ein sehr schöner Grünton war. Also ein kräftiger, es gibt unterschiedliche Sandstein-Grüntöne. Und mit diesem geriebenen, den man dann gerieben hat, diesem gemahlenen Sandstein, hat man dann eben dieses sogenannte Benediktbeurer Grün in den Zierelementen aufgebracht. Also Fenstereinfassungen, Ornamentale, Sockel, Eckquaderungen etc. Und wenn man jetzt den Meierhof von Benediktbeuer nimmt, den wir damals restauriert haben und zunächst untersucht haben, dann haben wir eben dieses Grün festgestellt. Und das war auch noch im Original vorhanden. Man konnte also originale große Flächen freilegen. Und den Rest haben wir dann rekonstruiert. Aber es ist eine Prachtfassade geworden.
Absolut. Also jeder, der den Meierhof kennt und das Kloster Benediktbeuern, wird das bestätigen.
Da gibt es auch eine schöne Anekdote von dem damaligen Direktor des Landesamts für Denkmalpflege, Michael Petzet, der dann gesagt hat, das ist ein Palast der Kühe.
Weil es ja eigentlich ein Stallgebäude war.
Ja. Und im Übrigen war das Kloster damals also ein Vorzeigebetrieb. Also dieser Meierhof war der modernste der Zeit. Und so vermutlich war man sehr stolz darauf und hat es eben so herrschaftlich ausgemalt dann.
Wenn wir nochmal zu den Befunden kommen, also unter dem Mikroskop kann man die Partikel, Farbpartikel bis ins kleinste Detail erkennen. Kommt dann noch eine chemische Laboranalyse dazu zum Befund?
Ja, also das gibt es, weil das ist ja, also das, was wir machen können, ist ja eigentlich eine rein optische Untersuchung unter dem Mikroskop. Sie haben können da zwar bis 200-fach vergrößern und Sie sehen da ziemlich viel, aber Sie können natürlich nicht mit über die optische Bestimmung sagen, das ist ganz sicher das und das Pigment. Und dazu arbeiten wir natürlich mit Naturwissenschaftlern zusammen, die dann eine chemische Analyse machen, die aber auch ganz froh sind, wenn man manchmal eine Frage stellt. Und du kannst die Frage natürlich nur stellen, wenn du das vorher beobachtet hast. Und bestimmte Pigmente, also weil ich das gerade vorher gesagt habe, mit dem Weißpigment, das ist, muss man vielleicht ein bisschen erklären, Weißpigment, also Bleiweiß zum Beispiel, das verändert sich in Öl. Das wird transparenter und wird dann eher grau und ist relativ grob. Und das sieht man relativ gut in die Farbschichten drin. Sie sehen zum Beispiel beim Zinkweiß, das fluoresziert unter UV. Das heißt, Sie können dann schon mal ein bisschen dezidiertere Fragen stellen und können es auch zeitlich ein bisschen besser einordnen. Und wenn man es dann wirklich genau wissen will, gibt man das nochmal an Naturwissenschaftler. Auch wegen der Bindemittel, die verwendet sind.
Welche Bindemittel wurden denn früher verwendet? Zum Beispiel
also, Quark. Genau, das ist ein Klassiker. Kalk natürlich, also in der in der Freskomalerei, beziehungsweise da ist es auch der Kalk, der im Mörtel drin ist. Man braucht unter Umständen gar keinen Kalk für die Farben selber, weil die werden dann nur Pastellfarben. Aber um das auszumischen, hat man natürlich dann Kalk verwendet. Und die Bindung findet aber über den Kalk, der in dem Mörtel drin ist, statt. Eigelb, also für Tempera zum Beispiel haben wir einfach Eigelb, wir haben verschiedene Harze, Öle, Leinöl, war ein Klassiker natürlich, Mohnöl, bis hin zu Feigenmilch etc. Also in der italienischen Literatur gibt es zum Beispiel dann Feigenmilch für Vergoldung oder auch Cennini beschreibt es dann eben auch. Ja. Also das sind alles, was klebt. Ja, man hat ja nicht die Chemieindustrie gehabt, die Acrylbindemittel hergestellt
haben. Ja, so. Alles natürliche Materialien eigentlich.
Wir haben jetzt natürlich sehr viel über Fassaden gesprochen, aber Sie restaurieren ja auch Figuren, Kirchenfiguren, Altäre. Da geht es um Holz und um andere Materialien. Ja. Da ist sehr viel Spezialwissen nötig. Und jetzt, um den großen Bogen wieder einzufangen, das war ja 1972 nicht da, dieses Spezialwissen. Das musste nach und nach entdeckt werden. Das heißt, da brauchte man einen großen Forscherdrang. Unterstützung, haben Sie gesagt, vom Landesdenkmalamt, auch von den Kunsthistorikern. Mhm. Und das musste wachsen, kann ich mir vorstellen.
Also das Wissen grundsätzlich war schon da. Nur in der Breite das umzusetzen, das war, glaube ich, nicht so möglich. Und da haben viele zusammengeholfen, natürlich auch. Es hat damals noch keine dezidierte Restauratorenausbildung gegeben, eigentlich nur für Gemälde und Skulpturen, und es war Wien und Stuttgart und Dresden, aber Dresden war damals nicht zugänglich sozusagen, weil es war der DDR. Aber das waren so die Bildungsstätten sozusagen, Ausbildungsstätten für Restauratoren, für Diplom-Restauratoren. Und dann gab es eigentlich hier in Bayern gab's nur dann Kirchenmaler und Vergolder, und die kamen halt so von der handwerklichen Seite her. Und ich möchte es auch gar nicht, ich schätze die handwerkliche Tätigkeit enorm, aber ich habe das eigentlich auch gelernt, ich habe das auch noch nicht machen können. Ich bin dann später meine Ausbildung gemacht beim Landesamt für Denkmalpflege als Wandrestaurator, weil es noch kein Studium gab zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das wahnsinnig genossen, in die Bibliothek des Landesamts zu gehen und vor allem in die Bibliothek des Deutschen Museums. Und da sozusagen mir diesen wissenschaftlichen Teil zu erarbeiten, zu lesen, es war hochspannend. Und das haben wir auch beibehalten bis heute. Das ist immer wieder toll. Das macht einfach immer wieder Spaß.
Und für die Kirchenmaler, also gab es dann eben Fortbildungsveranstaltungen vom Landesamt für Denkmalpflege, weil man eben hier auch weiterbilden wollte in Richtung Befunde, Untersuchungen zunächst. Also es war noch nicht so institutionalisiert, also dass man wirklich vorher erstmal untersucht und dann erst loslegt. Und so hat man sich weitergebildet damals. Und dann gab es eben immer wieder die Präsenz des Landesamts für Denkmalpflege vor Ort, und wo man auch miteinander gesprochen hat, diskutiert hat, gerungen hat um die richtige Entscheidung.
Zu einem Befund gehört also einmal die Analyse der Oberflächen und der verschiedenen Fassungen, der verschiedenen Farbschichten, die aufeinander sind, zum Teil bis ins Labor. Und dann gehört natürlich auch, der Teil des Historikers dazu, der das historische Wissen aus den Archiven dazu liefert. Und dann kann es losgehen. Das ist Habe die Ehre am Freitagvormittag. Und bei uns dreht sich halt alles um Denkmalschutz und um Restaurierung. Ich war vor einigen Monaten mal aus einem ganz anderen Grund einmal kurz zu Besuch in den Werkstätten Wiegerling in Geisach und war da schon sehr beeindruckt. Das sind große Gebäude mit Hallen. Wie muss man sich die Werkstätten vorstellen? Was gibt's da alles?
Also zunächst einmal die klassischen Kirchenmaler. Aber auch Maler. Und wenn man jetzt an eine Kirche denkt oder an ein Gebäude, dann hat man außen die Fassade. Man braucht also die Maler, die Kirchenmaler. Man braucht aber auch diejenigen, die das erstmal untersuchen und fotografieren, also auch ein Fotograf. Dann haben wir in den Anfängen auch einen Kunsthistoriker, engagiert, weil das damals einfach, wie gesagt, alles im Aufbau war. Und man hat gesagt, ja, wenn ich eine Schicht finde, die ich nicht interpretieren kann, dann brauche ich einen Kunsthistoriker, der die einordnet und der ein bisschen in den Archiven forscht und Quellenforschung macht. Und das haben wir dann eben auch angeboten. Ja, und dann braucht man auch Leute, die etwas, die sich mit dem Stuck beschäftigen. Also hat man einen Stuckateur eingestellt, dann Schreiner für die Ergänzungen.
Die Putzrestaurierung, muss ich jetzt einfach sagen.
Wenn wir mal beim Putz bleiben. Dann den Wandmalerei-Restaurator. Genau, ja. Und jetzt, wenn wir weitergehen zu den Altären, dann braucht man also nicht nur die Kirchenmaler, sondern auch eben Möbelschreiner. Heute heißt es Möbelrestauratoren. Es waren damals Bildhauer, die zunächst begonnen haben, Dinge zu ergänzen. Also vieles bricht ja ab. Also ich denke mal an die klassischen kleinen Finger der Skulpturen, die immer ab sind. Oder das Zepter der Madonna. Mhm. Und so weiter. Also da braucht man auch gute Bildhauer, die das ergänzen können und die sich auch in die jeweilige Zeit einfinden. Also es gibt ja Finger aus dem 19. Jahrhundert und es gibt Finger des 18. Jahrhunderts. Und das sieht man gleich, ob jemand das kann oder nicht.
Also vielleicht auch noch mal ergänzend, man braucht natürlich für die einzelnen Fachbereiche Restauratoren für Gemälde und Skulpturen, weil die Kirchenmaler und Vergolder in erster Linie gefragt sind, wenn es dann um Rekonstruktionen geht. Ich denke da jetzt nur zum Beispiel an die Chörleingitter von Maria Medingen, die durch den Brand massiv beschädigt worden sind. Und da braucht man dieses das Handwerk eben auch, da brauchst du diesen Bildhauer. Oder die Bildhauer in dem Fall, die waren zu zweit und zu dritt, die diese Ornamente restauriert haben bzw. rekonstruiert haben, die eigentlich komplett nur noch aus Holzkohle bestanden haben. Und du brauchst dann aber den Kirchenmaler und Vergolder, der die Vergoldungen bzw. die Fassungen rekonstruieren kann. Aber du brauchst dort auch denjenigen, der sozusagen das, was noch übrig geblieben ist, restauratorisch und konservatorisch bearbeitet. Und so gilt, das geht dann bei uns bis zur Metallrestaurierung, aber auch zur Herstellung von einem neuen Portalriegel, der einfach als Ergänzung, additiv sozusagen zur Sicherung von dem Portal einfach notwendig ist. Und dazu gibt es eine Schmiede zum Beispiel. Und ein bisschen Goldschmiede, die dann Vasa Sacra aus dem kirchlichen Bereich restauriert, die mal eine Ewiglichtampel, wieder verbogene Ornamente, weil die abgestürzt ist, wieder gerade biegen kann und Versilberungen ergänzen kann etc. Also das ist das Schöne an diesen Werkstätten und das war eigentlich auch das, was mich damals, als ich vom Landesamt für Denkmalpflege weggegangen bin, so attraktiv war, dass da Werkstätten waren, wo alles unter einem Dach war oder fast alles. Und das macht nach wie vor Spaß.
Das glaube ich. Ja. Es sind 45 Leute in 13 verschiedenen Gewerken, lauter Spezialisten, jeder für sich, weil so viele verschiedene Fähigkeiten zusammenspielen müssen bei einer Restaurierung. Sie können ja ganze Hochaltäre bei sich aufbauen. Mhm. Können Sie das mal erzählen? Weil das kann man sich gar nicht so vorstellen.
Also, mein Bruder und seine Frau, die haben ja damals dann expandiert und haben gesagt, also die erste Werkstatt, die wird zu klein, also es geht aufwärts. Und haben dann eben in Geisach einen Grund gefunden, einen Baugrund, wo sie bauen konnten. Und haben damals schon eben vorgehabt, eben Werkstätten zu bauen, in denen irgendwann einmal alles aus einer Hand angeboten wird. Und haben eben begonnen mit einem Bau und jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn Geld genug verdient war, hat man wieder weitergebaut und das Geld da reingesteckt. Und so ist es gewachsen und gewachsen bis heute. Und man hat eben so bauen können, wie es für unsere Notwendigkeiten,
wie sie es braucht haben.
Wie man es braucht hat. Mhm. Gell? Also wir haben auch eben hohe Räume, in die man ebenerdig, also ein Riesengemälde aus dem Münchner Dom zum Beispiel, hat reinschieben können und mit einem kleinen Gerüst bearbeiten konnte. Also man hat sich damals diese Gebäude so gestaltet, wie man sie gebraucht hat. Das ist ja nicht selbstverständlich und das könnte man, wenn man heute ein Fabrikgebäude übernehmen würde, kaum so machen.
Mhm. Wobei, man muss dann sagen, also man hat auf einem Grundstück nebendran, war sozusagen von einem Industriegebäude, das zwei so große Hallen hat, dass man dort wirklich die heiligen Gräber von Rottach-Egern, das war damals, als es bearbeitet worden ist, das war glaube 2012, dort komplett aufbauen konnte und dann ab 2-3 Jahre später das heilige Grab von Aschau, das nur wesentlich größer war, das also in Aschau, in dieser großen Kirche vorne im Chorraum gestanden hat und dann auf dem Speicher zwischengelagert wurde und letztendlich dann auf Initiative vom Kunstreferat der Erzdiözese München wieder revitalisiert wurde sozusagen. Und das konnte man da komplett aufbauen und also eben auch rauskriegen, wo fehlen denn Teile, wo muss man was ergänzen.
5 Meter hoch.
Oder 8 Meter.
8 Meter.
Ja, also, oder Aschau fast 10 Meter. 10 Meter.
Ja. Das haben sie komplett aufgebaut in der Werkstatt.
Genau. Mhm. Mit der Unterkonstruktion, mit allem drum und dran. Man hat sozusagen das, und das ist natürlich auch wichtig für eine Pfarrei, dass man ihr dann zeigen kann, ja, was ist denn das eigentlich? Wie sieht denn das dann aus bei euch? Da haben wahnsinnig viele Termine im Vorfeld natürlich auch stattgefunden, aber man muss dann eben auch in diese Vorleistung gehen können. Die Dinge waren dann bei uns eingelagert, kostenlos über, ich glaube, mindestens 10 Jahre. Du brauchst auch ein bisschen Luft dann. Aber das war eine tolle Arbeit. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und da brauchst du dann einfach auch mal Kräne, so Portalkräne, dass du was hochheben kannst oder so. Und das hat dann, ich weiß nur, das ist so, ich glaube, bei unserer, ich möchte es nicht sagen Konkurrenz, aber mit Wettbewerber, die dann gesagt haben, ja, der Wiegerling mit seinen Industriehallen oder der hat da riesen Dinge, gell, das ist wahnsinnig, was der da stehen hat. Und aber es ist von der Fachwelt schon honoriert worden auch. Also weil die einfach gesehen haben, die engagieren sich, die stecken auch das, was sie erwirtschaften, zu einem Großteil wieder in diese Werkstätten rein und machen keine Kreuzfahrten damit oder so.
Ja, genau.
Und dazu brauchst du, wenn man das Heilige Grab nimmt, da brauchst du natürlich viele unterschiedliche Gewerke. Also da war der Schmied wieder gefordert, der zum Beispiel diese ganzen Gestelle für die farbigen Gläser, für diese Kugeln, die mit farbigem Wasser gefüllt sind, dass der die Gestänge wieder herrichtet. Dann diese ganzen Scharniere, das ist ja eine Bühnenkulisse, das sind ja Bühnenaufbauten. Die Scharniere zwischen den einzelnen Kulissen wieder herstellt oder wieder restauriert. Es ist ja wirklich restauriert worden. Es ist nur neu ergänzt worden, wo es wirklich gefehlt hat. Gell? Und dann brauchst du die Schreiner, die eben diese Bühnenböden wieder, die waren zwischenzeitlich, die haben es weggeschmissen damals, die wiederherstellt und passgenau einfügt. Und so, also gerade an diesen heiligen Gräbern, also wir haben insgesamt mittlerweile 7 heilige Gräber restauriert, unter anderem auch in Elbach bei Fischbachau. Da siehst du eigentlich, wie viel Gewerke da beteiligt waren und heute eben auch sind, damit man das wieder restaurieren kann.
Und außerdem Elektriker, glaube ich, ist das alles bei uns im Haus passiert.
Und selbst der Elektriker, das ist einer, den wir seit vielen Jahren immer wieder heranziehen, weil es einer ist, der sagt, der nicht sagt, also das ist mir zu kompliziert, sondern der sich da reinfindet und sagt, naja, also ist es nicht normal, aber ich finde mich da schon rein.
Unsere heutigen Gäste sind ja beide Kirchenmaler, also eine Kirchenmalerin und ein Kirchenmaler von der Ausbildung her. Wie ist es, wenn man etwas restauriert, zum Beispiel ein Fresko, das
300 Jahre alt ist oder 200 Jahre alt oder eine Figur. Inwieweit tritt man da in Verbindung mit den Künstlern, die sie erschaffen haben? Wie weit steigert man sich da rein, gefühlsmäßig? Oder wie weit kommt man da rein? Macht man das überhaupt? Oder sieht man es rein handwerklich?
Also für uns war ein Schlüsselerlebnis die originale Nikolauskapelle im ehemaligen Kloster Seon. Heute Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern. Wir haben damals das Kloster restauriert und die Kapelle war lange zugemauert. Die war also nicht zugänglich. Da waren ja auch Familienmitglieder des Zaren zeitweise, haben dort gewohnt. Also das war damals das erste Mal, dass man gesagt hat, ja, jetzt öffnen wir die doch mal und schauen, wie die benannt ist, weil man gesehen hat, es gibt Wassereinbrüche und man muss eigentlich was tun. Und dann stellen wir fest, dass die wirklich also aus einem Guss aus dem 18. Jahrhundert ist, auch von namhaften Künstlern gestaltet und in der Originalfassung. Es ist nie übermalt worden. Und das hat man äußerst selten. Also ich glaube, es gibt nur noch nicht einmal eine Handvoll Bauwerke, die noch original erhalten sind. Und dann,
die originalen Fassungen.
Ja, dann sehen wir also diesen wunderbaren, leichten Rokoko-Stuck. Und er hat nur einen Hauch von Grün. Einen Hauch. Und dann die Vergoldungen, nur auf den Höhen drauf getupft sozusagen. Also die pflanzlichen Ornamente hingewischt, als würde man nochmal malen, darüber malen. Es war eigentlich eine künstlerische Stuckfassung. Und da haben wir festgestellt, wir haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie man zum Beispiel Stuck fasst. Es ist nicht das Umranden einer Stuckblüte oder das vollumfassende mit Farbe Beschichten einer Stuckblume, sondern es war eine künstlerische Herangehensweise. Also man hat ein ganz dünnes, farbiges, grünes Wässerchen genommen und dann nochmal drüber gewischt, weil man vorher zum Beispiel den Stuck in der Füllung so strukturiert hat, dass er von sich aus schon Licht und Schatten gab. Also man musste ja gar nicht mehr so viel höhen oder erhöhen.
Also man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil wir vorher bei der Befunduntersuchung waren oder bei der Befundsicherung waren, dass man zum Beispiel solche dünnen Farbschichten auch im Mikroskop kaum mehr wahrnimmt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass viele Dinge uns verborgen bleiben, die wir trotz sehr intensiver Untersuchungen und Voruntersuchungen gar nicht mehr sehen können, weil man kann das optisch gar nicht mehr trennen. Das führt natürlich dazu, dass man mit bestimmten Oberflächen wesentlich sorgsamer umgeht, umsichtiger umgeht, als man es früher mit einer nur rein handwerklichen Herangehensweise eben gemacht hat. Das betrifft natürlich auch zum Beispiel Fassungen auf Skulpturen, wo Blattmetallauflagen mit Lack überzogen, mit farbigen Lacküberzügen, sogenannten Lustrierungen, gefasst wurden, die dann zum Teil sich auch farblich verändert haben, weil es oft Farbstoffe waren, die dann zum Beispiel rote Farbstoffe, die dann verbräunt sind. Also das sind solche Dinge, die man, wo man natürlich in Kontakt kommt mit demjenigen, der es gemacht hat. Mhm. In der Wandmalerei, ich kann mich noch gut daran erinnern, an Deckengemälde von Matthäus Günther in der sogenannten Neuen.
Jetzt müssen wir ganz kurz auf die Uhr schauen.
Pfarrkirche, genau, ich höre sofort auf. In der Neuen Pfarrkirche in Garmisch, wo der als ganz junger Kerl mit 27 Jahren arbeitet. Aber da können wir nachher drüber reden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Andreas Esner. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Heute dreht sich bei uns alles um Denkmalschutz und um Restaurierung. Anlass ist ein Jubiläum, nämlich 50 Jahre Bayerisches Denkmalschutzgesetz. 1973 ist es in Kraft getreten. Zu Gast sind heute unsere Gäste, kommen aus den Werkstätten Wiegerling, ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern. Und ich freue mich, dass wir noch ein Stündel haben. Habe die Ehre am Freitagvormittag und wir steigen wieder ein in die Restaurierung von einem Bauwerk. Wir haben ganz viel erfahren über den Befund, wie man das macht, die verschiedenen Farbschichten, also die Fassungen, sagen die Fachleute, analysiert, die Zusammensetzung der Farben unter dem Mikroskop, auch im Labor als chemische Analyse. Und jetzt geht's zur Ausführung, vom Befund zur Ausführung. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir vielleicht das Beispiel der Kapelle Birkenstein, ein Marienwallfahrtsort im Landkreis Miesbach in Oberbayern. Erbaut 1710 und Anfang der 90er Jahre restauriert von den Werkstätten Wiegerling. Wie sind Sie damals vorgegangen? Bei dieser Kapelle Birkenstein, da gab es auch etliche Entdeckungen. Es hat zum Beispiel, soviel ich weiß, niemand gewusst, dass die Kapelle, eine Loreto-Kapelle, einen Sternenhimmel aus der Barockzeit hatte. Der war vergessen oder verschwunden. Herr Hund, Sie waren damals dabei.
Das war eine meiner ersten Baustellen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als ich nach Geisach gekommen bin. Es war dort die Situation, dass dort ein Gewölbe ist, ein Tonnengewölbe, das grau gestrichen war mit Dispersionsfarbe. Es war nur, glaube ich, in meiner Erinnerung eine Tapete oder so eine Art Tapete unten drunter, durch die vielen Kerzen natürlich verschwärzt und dann nur grau gestrichen und so weiter. Wir haben dann dort geöffnet und stellen dann plötzlich fest, dass da blaue Malschicht kommt. Wir haben dann in Etappen die, weil wir natürlich gesehen haben, dass das, ich habe vorher erzählt von der Smalte, dass das eine Smalte-Fassung war, diese blaue Fassung. Und das hat uns natürlich eine gewisse Sicherheit gegeben, dass wir uns irgendwie im 18. Jahrhundert wohl befinden und haben dann eben entschlossen, auch in Zusammenarbeit mit der Diözese und mit dem Landesamt für Denkmalpflege, diese Tapete zu entfernen und nachzusehen, was denn da unten rauskommt. Zuerst hat man gedacht, da kommt vielleicht ein Sternenhimmel, also das heißt einfach nur ein paar Sterne irgendwie verteilt, dort eben zum Vorschein. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass da einen ganz bewussten Sternenhimmel mit Sternzeichen aufgemalt war und auch die figürliche Darstellung von diesen Sternzeichen eben ausgeführt war. Was dann ganz wichtig war in diesem Zusammenhang, dass es im Außenbereich bei den Votivtafeln ein Gemälde gab, wo eben diese Sternbilder alle als Ölgemälde, als Bozzetto vielleicht, als Entwurfszeichnung gemalt waren und auch beschrieben waren. Die hatten dann auch Nummern, die man dann aber am Gewölbehimmel nicht rekonstruiert hat. Oder beziehungsweise keine Nummern, sondern große Buchstaben und wo dann erklärt war, immer Bezug nehmend auf Marien, wie soll ich sagen?
Aus der lauretanischen
Litanei. Genau, aus der Lauretanei, danke, ja, genau. Aus der lauretanischen Litanei Bezug genommen hat und diese Sternbilder dort in Beziehung gesetzt hat.
Also Stella Mare zum Beispiel, ja, genau. Stern des Meeres, genau. Und so weiter.
Mhm. Genau. Und wie gesagt, also das ganz bewusst dort oben an diesem Himmel war. Es war natürlich eine kleine Sensation und das hat man eben auch damals dann eben rekonstruiert. Man fand dann dort auch diese Ziegelmalereien, die auch überstrichen waren. Und wenn man dann mal in Loreto war, dann weiß man eigentlich, warum das so ist. Ja. Weil das ja das Haus Mariens ist, das Engel nach Loreto tragen. Und da sieht man natürlich Ziegelmauerwerk und so weiter und so fort. Und das ist in mehreren Orten, ich denke jetzt nur an Reutberg, ich denke an Bühl am Alpsee, natürlich Maria Birkenstein, eben diese, man hat dort in verkleinerter Form diese Loreto-Kapelle nachgebaut als Andachtsort und als Marienandachtsort und Marienwallfahrt. Und die Dinge hat man eigentlich alle sehen können. Es gab dann auch hinter dem Altar noch einen Schrank. Das ist sozusagen der Küchenkasten Mariens. Also, weil das war ja das Wohnhaus Mariens und deswegen hat sie auch eine Küche gehabt und eben auch mit diesem Küchenkasten, der dann wunderschön, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt in Bühl am Eibsee war oder in Marienbünchenstein, wo der Zinnoberrot gefasst war. Also ein sehr schönes Möbelteil. Ganz einfach, aber nochmal ganz prägnant.
Jetzt, wenn man, Birkenstein war jetzt ein Beispiel dafür, dass es auch Entdeckungen gibt bei Restaurierungen, dass also plötzlich unter einer grauen Tapete ein riesiger blauer Sternenhimmel auftaucht aus der Barockzeit oder dass man an den Wänden ein Ziegelmuster findet unter den Farbschichten, das eigentlich ein wichtiges Merkmal war von einer Loreto-Kapelle. Weil Sie vorher von dem Smalte gesprochen haben in diesem Sternenhimmel, dieses Smalte ist also gemahlenes Glas, blaues Glas, wo hat man das damals hergehabt?
Weiß man das? Also Kobalt ist abgebaut worden in Sachsen, in einem großen Umfang. Man weiß da ziemlich genau, ab wann das eben stattfindet. Also ich kann mich nur erinnern, wie das plötzlich aus einer Befunduntersuchung am Portal der Heilige Geistkirche in Landshut, wo man plötzlich merkt, die nehmen jetzt bei der Figurenfassung kein Azurit mehr her, sondern sie nehmen Smalte her. Und diese Fassung hat man ziemlich genau datieren können. Also an dem Objekt hat man genau sagen können, okay, mit der Fassung von 1462 findet auch ein Wandel statt in der Verwendung von einem bestimmten Material. Und also ganz gesichert ist die Smalteherstellung, glaube ich, 1525 auf jeden Fall, aber es gab es bereits vorher. Es gibt ähnliche blaue Gläser bereits in Ägypten, im alten Ägypten. Das ist das sogenannte Ägyptisch-Blau, nur ist es da eine Kupferverbindung, die dieses Blaupigment herstellt. Aber das klassische Smalte-Blau, das ist ein Kobaltblau. Und da brauchst du eben dieses Metall dazu. Das Kobaltoxid.
Das reflektiert ja auch, das Smalte. Ja. Und darauf will ich jetzt hinaus, nämlich auf die Lichtwirkung von Farben und wie sie eingesetzt wurde früher, weil die Kirchenräume oder auch Kapellen waren ja deutlich, deutlich dunkler innen, weil es ja zur Beleuchtung nur Kerzen gab.
Also das ist was, was man ja auch erst peu à peu sich erarbeitet und durchdacht hat. Jetzt nehmen wir nochmal Seon her. Also da gibt es in dieser Nikolauskapelle ein Deckenfresko, das in der Rahmung lauter eingelegte kleine Spiegel hat. Und man sagt, natürlich könnten die das jetzt einfügen, weil es eben schön ausschaut. Aber wenn man überlegt, dass sie damals eigentlich nur Kerzen zur Verfügung hatten, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich jedes Element genutzt wurde, das reflektiert und Licht widerspiegelt und Licht reflektiert. Und dazu waren eben auch solche Spiegel gedacht. Oder ein kristallines Farbpigment wie Smalte.
Oder Marienglas, so ein Klassiker.
Das ja an der Oberfläche bleibt und in winzig kleinen Partien dennoch reflektierende Wirkung hat. Gell? Ja. Oder ich denke an den kleinen Hochaltar in Roggersdorf bei Holzkirchen. Und der Altar war überfasst, marmoriert etc., wie man es gewöhnt ist. Und man hat, also Gott sei Dank, Befunde gemacht. Und während dieser Befunde hat man festgestellt, dass unter der Überfassung lauter Splitter, Glassplitter, zum Vorschein kommen. Also aber so groß, wie wir es noch nicht erlebt haben. Nee. Und zwar
also Rubinglas, also rotes Rubinglas und Smalte.
Und dann hat man sich besprochen mit einem Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege, wie machen wir weiter. Und die Diözese war auch vertreten. Und dann war man neugierig, was es denn da auf sich hat. Und es ist beschlossen worden, dass man eine größere Stelle freilegt. Und dann hat man eben festgestellt, und das kannte keiner vorher, also dass es eine marmorierte Grundierung sozusagen gab und dann lauter kleine Glassplitter drauf.
Also es gibt so ähnliche Dinge in der, bei den sogenannten Eingrichten. Das sind also so kleine Bühnen eigentlich, die in kleinen Glasvitrinen sich befinden. Und dort gibt es oft so Einsprengsel von Metallflitter, Marienglas, Und natürlich, ich denke jetzt nur an Pommersfelden, Salatarena, wo die ganze Raumfassung so besteht. Also es muss ein einziges Glitzern und Metallflitter und Glimmer und Halbedelsteine etc., kleine Kristalle und so weiter.
Man kennt es auch von den Krippen her, gell? Von
genau, die, ja. Interessant war, wir waren einmal zu einem Konzert eingeladen in Seon und da war für einen kurzen Moment, hat man nur Kerzenlicht in der Nikolauskapelle gehabt und das ist einfach, es ist umwerfend, wie schön das ist, wenn keine künstliche Beleuchtung und nur das Kerzenlicht ist und wie das alles, das Gold und das Silber und der Stuckmarmor, der polierte Stuckmarmor auch, der da in der originalen Oberfläche ohne Überpolierung später, wie das alles so ganz leichten Glanz und Reflexe etc. hat. Ja, das sind so Höhepunkte von unserem Leben, von unserem Arbeitsleben.
Und dann musst du aber noch erzählen, wie wir das rekonstruiert haben, diese Flitterfassung. Gell? Mhm. Also da hat unser, das war doch der Armin Tauber, gell? Der dann, da haben wir also so eine Art kleine Schleuder gehabt und in diese Schleuder hat man dann haben wir gesagt, ja okay, was nehmen wir denn jetzt für diese, was kommt denn dem nahe? Dann haben wir also Christbaumkugeln blasen lassen, in genau dieser Wandstärke, die wir gebraucht haben, und haben die eben zerdeppert mit wieder kaputt Mörser. Gemacht im Mörser. Also bis es diese Stärke gehabt hat, der originalen Glasflitter. Und dann ist man hergegangen und hat das eben und hat in der Grundierung eben einen Leim aufgebracht und in diesen frischen Leim eben diese Glasflitter geschleudert, sozusagen, oder geblasen. Also er hatte dann auch so ein Blatt vor sich mit diesen Glasflittern und hat es drauf gepustet. Also es waren einfach diverse Anstrengungen nötig, um das da drauf zu bringen.
Genau, wie macht man die Applikation sozusagen? Ja.
Habe die Ehre, am Freitagvormittag und heute geht es um Restaurierung. Ein Thema, das eigentlich sich nicht direkt immer in der Öffentlichkeit darstellt, sondern sehr im Verborgenen auch stattfindet. Wie ist das bei Kirchenmalern? Ist man da sehr einsam eigentlich, wenn man wochenlang in einer Kirche ist und feinste Nasen mit feinsten Pinseln restauriert? So stellt man sich das als Laie vor.
Also wir empfinden es nicht so. Also wir genießen die Ruhe. Und es ist auch nicht so, dass man immer allein ist. Also bei uns sind meistens zwei zusammen oder mehr, die an einer Baustelle dann arbeiten. Mhm. Aber also diese Atmosphäre in der Kirche oder in einem denkmalgeschützten Haus ein Schloss, wenn man an Neuschwanstein denkt, das genießt man natürlich. Mhm. Also wir waren während der Corona-Zeit in Neuschwanstein. Vorher mussten wir immer zum Teil auch nachts arbeiten, damit die Besucherströme durchgeschleust werden konnten. Und dann kam Corona und dann war es wunderbar in Neuschwanstein.
Also, weil es so ruhig war.
Weil es so ruhig war und weil man in Ruhe arbeiten konnte. Und weil man sich ja wie König Ludwig fühlen durfte. Also das ist ein Privileg, in einem denkmalgeschützten Gebäude zu arbeiten. Ja. Also wir empfinden das schon als was Besonderes. Und ich glaube, das Alleinsein kommt einem nicht als Einsamkeit vor, sondern eigentlich, man kann in Ruhe arbeiten. Ja. Man hat seine Ruhe.
Kirchen haben ja auch oft eine besondere Atmosphäre.
Mhm. Mhm. Absolut, ja.
Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, an wirklich gute Abende in der Wieskirche, so bis in die Nacht um 11. Da war nur ein Bauforscher da, der irgendwie in einer anderen Ecke gezeichnet hat. Dann ist man zu dem ab und zu mal, hat man bei dem vorbeigeschaut und selber hat man noch ein bisschen was gearbeitet, aber natürlich auch das Genossen sozusagen allein, exklusiv, direkt unter Deckengemälden und unter Stuckfassungen, die nur Originale waren, die studieren zu können. Und das war sehr, also denke ich heute noch gern dran an die Zeiten. Mhm. Und dann ist man halt dann zum Übernachten gegangen und nächsten Morgen waren wir wieder auf dem Christ oben.
Das begleitet einen wahrscheinlich dann ständig, oder?
Das ist ein Privileg. Mhm. Ja. Also das sehe ich als, ja.
und dass man auch so nah an diesen Kunstwerken sein darf.
Ja.
Und ich habe es schon mal erzählt, also man bemerkt ja Dinge, wo man sagt, also der Friskant, der hat jetzt hier also einen Vogel gemalt, wie er nach einer Biene schnappt. Und es ist jetzt wirklich aus 20 Metern Höhe nicht mehr zu sehen. Aber es ist diese Freude dieser Künstler damals abzulesen und dieser Wille, ich muss auch damit zufrieden sein. Also ich will das so gut abliefern, wie ich mir das vorstelle. Also nicht nur, wie der Bauherr sich das vorstellt, sondern dass ich auch damit zufrieden bin. Mhm. Und das war ein Stolz dieser Künstler und Kunsthandwerker, gute Arbeit abzuliefern. Und das kann man immer ablesen in dieser Zeit. Also dieser auch Witz und Humor, der eingeflossen ist in solche Gemälde.
Ja. Man muss aber dazu sagen, also bei der Erkenntnis von diesen Qualitäten können Sie sicher nachvollziehen, wie einen das deprimiert, wenn man an ein Objekt kommt, wo ein großer Schaden entstanden ist, zum Beispiel durch einen Brand. Mhm. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich zum ersten Mal in Maria Medingen war und in diese Kapelle kam.
In Schwaben, oder?
In Schwaben, in diesem Kloster bei Dillingen, wo das Deckengemälde komplett oder fast komplett kaputt war, wo die Chörleingitter kaputt waren. Ich habe mich erinnert gefühlt an Bilder von der Residenz nach dem Krieg, wie die total ausgebrannt ist. Mir wären fast die Tränen kommen.
Alle waren bedrückt, alle waren sehr bedrückt und niedergeschlagen. Also es ist noch mal was anderes, weil das ja Geschichte hat.
Wenn Sie jetzt so nah an einem Kunstwerk sind, das kann ja zum Beispiel auch eine Skulptur sein, die neu gefasst wird, also neu bemalt wird, einfach ausgedrückt. Bewundern Sie die Künstler von damals manchmal? Waren die richtig gut?
Ja, die waren, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Maria Medingen nimmt, ich habe einen unglaublichen Respekt davon, einer von unseren Mitarbeitern, der gleichzeitig Schreiner ist, aber auch eine Bildhauerausbildung gemacht hat in Oberammergau, wie der zuerst einmal die groben Formen von diesen konkav-konvex geschwungenen Gittern erst einmal aus den großen Lindenblöcken skizziert hat und das dann sozusagen umgesetzt hat in diese kleinen filigranen Formen von Blättern und Blüten etc., das alles aufgezeichnet hat und dann sozusagen irgendwann bei dieser Form landet, sei Lebenspartnerin und Freundin und Kollegin, die auch Bildhauerin ist, die auch bei uns arbeitet, die hat dann sozusagen die ganze Feinarbeit gemacht. Aber er hat zuerst einmal das Große angelegt. Und da habe ich so einen Heidenrespekt davor.
Also dieses dreidimensionale Denken. Wie erarbeite ich mir diesen Holzblock?
Und die Freskanten, also die Maler, die Fresken gemalt haben, vor 250, vor 300 Jahren, erkennen Sie das noch, welches Können die hatten?
Ja. Also wenn man, da haben wir vorher geendet, vor den Nachrichten, mit dem jungen Matthäus Günther, der in Garmisch diese Deckengemälde malt. Also das heißt, da war der ganz jung, da war der noch nicht Akademiedirektor und hat da sozusagen alles rauslassen, was er gekonnt hat. Also das geht los bei der Art und Weise, wie er Pozzo folgend, Pozzo ist also eine klassische Literatur, 1720 glaube ich zum ersten Mal oder 21 in Augsburg verlegt. Das war ein Jesuitenmönch, der Il Gesù ausgemalt hat, kommt eigentlich aus Südtirol. Und der macht sozusagen eine Standardliteratur, die in Bayern dann
über Perspektive,
wie konstruiere ich Säulenordnungen etc., dass wenn ich von einem Punkt unten hochschaue, meint, da setzt sich da oben der Tempel und die Architektur fort und so weiter. Und das kann man alles sehr gut beobachten in Garmisch, wo der sozusagen, du meinst, der hat den Pozzo nebendran liegen. Oder ich denke an Untersuchungen in Tegernsee, Hans-Georg Asam, alles freskiert, damals als erstes Objekt dann alles freskiert, nicht nur Teile wie in Benedikt Beuern, sondern wirklich alle Deckengemälde, wo er dann wirklich in das Weiß Eierschalen reintut, weiße Eierschalen. Und das beschreibt einer, ich glaube es ist sogar beim Pozzo, wird beschrieben, dass man sozusagen, um da noch Körper zu kriegen, zerstößt man Eierschalen und tut die praktisch rein in die weiße Farbe, dass das plastisch, diese Impasti-Partien, also Farbe dick aufgetragen wird, nochmal eben noch, also als Zuschlag, wie ein Sandzuschlag beim Mörtel, dazu tut. Aber man nimmt eben weiße Eierschalen. Mhm. Und also solche, du musst natürlich die Literatur kennen, um das dann auch, oder du siehst es und denkst, was ist denn das, warum sind da plötzlich Eierschalen drin? Ja? Und so, also du kannst ihn über die Schulter schauen.
Oder auch die Schnelligkeit, die mussten ja wirklich schnell sein. Ja. Man hat den Putz aufgetragen und man kann ja nur so lange arbeiten, bis der Putz abbindet, damit es al fresco, also in dem frischen Putz gemalt wird. Und die mussten versiert und professionell arbeiten.
Das gilt natürlich zum Beispiel auch für einen Stuckateur. Der hat den Putz angetragen und da ist das natürlich nicht nur Kalk, Mörtel, sondern da ist auch ein bisschen Gips drin und der zieht natürlich an. Das heißt, er muss genau den Punkt abwarten, wo er den schneiden kann, weil dann fängt er zum Rupfen an und es wird unpräzise. Aber wenn man dann sieht, wie präzise diese Stuckaturen geschnitzt sind eigentlich, dann sieht man, welches Tempo die auch hatten und welches Können da dahinter war.
Und interessanterweise haben wir einen Bildhauer, der sich dann in Stuckaturen weitergebildet hat und dann auch eben zum Beispiel in Altomünster diese feinen Stuckaturen wieder ergänzt hat, die fehlend waren. Also eigentlich Bildhauer, aber dann auch Stuckateur, weil es artverwandt ist. Gell?
Ja, aber so bis hin zu ganzen Putto-Formen, da haben eben ein paar Puttos gefehlt. Und da muss man eben bestimmte Formen haben, sogenannte Schleuderformen, wo dann der Gips reingegossen wird und dann so gedreht wird, dass der möglichst schnell innen diese Form ausfüllt. Aber allein der Formenbau ist schon hochkompliziert.
Und da haben wir auch viel gelernt, jetzt auch von den Kunsthistorikern, auch vom Landesamt für Denkmalpflege, die ja zum Beispiel diese Wessobrunner erforscht haben. Wie haben die gearbeitet? Das waren ja also Familien, die damals in Winterarbeit diese Stuckaturen zum Teil schon hergestellt haben fürs Frühjahr, um die dann in den Kirchen aufzubringen. Und nur diese flachen Stuckaturen, die wurden dann in der Kirche selbst aufgetragen.
50 Jahre Bayerisches Denkmalschutzgesetz und ja, gut 50 Jahre Werkstätten Wiegerling in Geissach. 50 Jahre, wenn man auf diese Zeit zurückblickt, eine Zeit des gegenseitigen Lernens, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen. Eine Zeit des Forschens, eine Zeit des Entdeckens und ja, wahnsinnig viele Kunstwerke und denkmalgeschützte Ensembles wurden hergerichtet, fachgerecht. Es war eine gute Zeit. Jetzt, wie schaut es jetzt aus in dieser Zeit? Der Denkmalschutz, habe ich manchmal das Gefühl, tritt ein wenig in den Hintergrund. Wie beobachten Sie das als Fachleute?
Also, ich glaube nicht mal so, dass der Denkmalschutz in den Hintergrund tritt. Ich denke mal, was ganz schwierig werden könnte, ist, dass zum Beispiel im kirchlichen Bereich dieses Engagement, das in den letzten Jahrzehnten vorhanden war, aus finanziellen Gründen die nächsten Jahrzehnte vermutlich nicht mehr so ist. Und da gibt es, Sie haben das vorher gesagt im Vorgespräch, das könnte ein kleiner Erdrutsch werden. Das befürchte ich. Und wir haben vorher auch gerade miteinander geredet. Wir sind eigentlich dankbar, dass wir in der Zeit das machen konnten, als diese Dinge entwickelt worden sind, aber wo auch die finanziellen Mittel eben da waren. Und durch das, dass einfach die Kirchensteuergelder stark zurückgegangen sind und zurückgehen werden, das war zwar dieses Jahr, ist aber der Überhang von der letzten Jahre, das wird deutlich weniger werden, die Aufgaben werden andere sein. Und damit muss man befürchten, dass sich das verändert, wenigstens zum Teil verändert oder angepasst wird an die jetzige Situation. Also es waren goldene Jahre. Ich meine es nicht nur materiell, sondern auch intellektuell. Da hat man ganz viel gelernt und ich bin da unglaublich dankbar dafür, dass man das hat mitmachen dürfen und dass man auch diese vielen Menschen, die damit befasst waren, das war nicht immer einfach. Da gab es viele Diskussionen. Aber insgesamt gesehen war das eine gute Zeit. Und ich denke gern zurück.
Diese vielen Erfahrungen, die da gesammelt wurden, die sind ja unglaublich wertvoll. Also handwerklich, kunsthistorisch und so weiter. Viele, viele Erfahrungen. Sie haben mir erzählt von dieser Schleuder. Wie hat es geheißen? Ja, genau. Ich habe schon wieder vergessen. Diese
Flitterschleuder.
Flitterschleuder und die Gipsschleuder.
Das heißt, das kommt eigentlich von der Putzhexe. Aha. Die Putzhexe, mit der hat man Mörtel an die Wand hinschleudern können für Rauputz. Aha. Und das war sozusagen wie eine kleine Putzhexe.
Also diese vielen, vielen Techniken und das Wissen, das muss ja auch weitergegeben werden. Bilden Sie aus bei Ihnen im Betrieb?
Ja, also wir haben Kirchenmaler und eine Malerausbildung. Und das Schöne bei uns ist eigentlich, dass uns viele Mitarbeiter die Treue gehalten haben. Also wir haben eigentlich jedes Jahr ehren wir Jubilare, die 10, 20, 30 und auch 40 Jahre dabei sind. Wir beide sind auch schon über 40 Jahre dabei. Und das hat natürlich enorme Vorteile. Also wenn Junge dazukommen und wir bilden immer nur so viel aus, wie wir auch übernehmen können. Also das heißt, dass die jungen Leute auch eine Perspektive haben, wie es weitergeht. Und die Übernehmer dann auch. Und die kommen dann unter die Fittiche von erfahrenen älteren Mitarbeitern und können sozusagen ihr neues Wissen einbringen. Aber sie lernen auch von den alten Hasen, sagen wir mal so, und können immer fragen. Und das ist viel wert. Also auch innerhalb der Gesamtwerkstätten, wenn man sagt, ich habe jetzt folgendes Problem, da weiß ich jetzt nicht recht weiter, was würdest denn du machen? Und das funktioniert hervorragend, weil gute Stimmung ist, also es ist ein gutes Team, die verstehen sich untereinander, die scheuen sich auch nicht zu sagen, da weiß ich jetzt nicht weiter, kannst du mir helfen? Und so, es ist ein schönes Miteinander und ein gutes Miteinanderarbeiten. Und ich möchte sagen, also auch, dass mein Bruder und seine Frau, dass es ihnen immer wichtig war, dass die Ateliers und die Werkräume schön gestaltet sind. Also, dass es auch Blumen gibt, dass es Bäume gibt um die Werkstätten herum und wir haben einen kleinen japanischen Garten, also der gerecht wird vom dem Hausmeister-Ehepaar. Also Dinge, wo man sagt, die Leute sollen gerne in die Arbeit gehen. Und das hat sich ausgezahlt. Wir haben sehr gute, engagierte Mitarbeiter, die auch künstlerisch selber auch unterwegs sind, Ausstellungen machen nebenher oder andere Dinge. Und die fantasiebegabt sind, die auch. Und man muss sich ja vorstellen, wir haben ja immer mit Unikaten zu tun. Jede Kirche unterscheidet sich von der anderen. Jede Figur unterscheidet sich von der anderen. Jedes alte Gebäude ist anders als das nächste. Also wir haben immer Unikate, immer neue Herausforderungen und müssen überlegen, wie lösen wir das Problem. Und das führt eigentlich auch dazu, dass wir auch neue Dinge machen können. Also wir haben auch für Künstler, wir haben Altarraumgestaltungen ausgeführt, also neue Möbel geschreinert mit Glas, mit Metall, mit und da nützen uns wieder die vielen Gewerke und die Künstler, Handwerker, die
da wir fällt haben. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein, das ist zwar... Wir waren jetzt immer so beim 18. Jahrhundert und Mittelalter etc. Es gab einen eucharistischen Weltkongress in Kanada. Dort hat man dem damals frisch in München weilenden Kardinal Marx eine Monstranz mitgegeben. Das ist eine Replik von der Monstranz, die im KZ in Dachau gefertigt wurde, für die Liturgie. Und da haben wir sozusagen einen Nachbau gemacht von dieser kleinen Monstranz, die aus Konservendosen und allen möglichen zusammengebaut war. Und das ist bei uns zum Beispiel in der Werkstatt. Also nur um mal den Sprung rauszukriegen aus diesen früheren Zeiten in ganz aktuell. Mhm. Und wo man sich die eben genau angeschaut hat, wie ist die gemacht, mit welchen Materialien ist die gemacht, was hat man da zur Verfügung gehabt. Und das sind auch Dinge, die sozusagen da beherrscht werden. Und wo du halt immer wieder einsteigen musst auf was Neues und wo man sich auseinandersetzen muss. Und wo Restauratoren, das ist mir immer wichtig, wo Restauratoren und Handwerker und Kirchenmaler und Bildhauer zusammen und Schreiner etc. Ja. zusammen diese Dinge entwickeln, ohne irgendwie
Dünkel zu haben.
Ohne einen Dünkel zu haben. Und zu sagen, ja, wir beherrschen das viel besser, weil wir da viel vorsichtiger damit umgehen. Also wir schauen, dass wir das miteinander lösen, diese Dinge. Und das funktioniert gut. Mhm. Und das finde ich, das war eigentlich immer das, was mir wichtig war. Auch als ich sozusagen den Ort gewählt habe, wo ich hingehe in Bayern.
Ja. Ein außergewöhnliches Beispiel ist auch die Kaserne Sonthofen mit über 100 Leuchten und Lampen. Haben Sie die restauriert oder neu geschaffen?
Nee, also es gibt ein paar Teile, die neu herzustellen waren, aber das Gros, das ist die frühere Ordensburg, wo eben junge Menschen damals sozusagen zur Elite herangebildet werden sollten. Und die steht unter Denkmalschutz, die wird gerade umgebaut und angepasst an Bedürfnisse, die die NATO hat, also ABC-Waffenausbildung oder Ausbildung, ABC-Waffenbekämpfung oder Umgang mit ABC-Waffen. Mhm. Und natürlich das Anpassen natürlich an Brandschutz. Mhm. Und das sind sehr monumentale, ich sage es jetzt positiv, sehr monumentale Teile, von den Fenstern begonnen, manche Dinge auch handwerklich unglaublich gut gemacht. Das sind damals die größten Glasscheiben, die es zur Verfügung gab, eingebaut worden, in diesem sogenannten T-Saal. Also das sind auch Dinge, wo bei uns wieder Holz, also Schreiner, aber immer im Umgang in dem Forst, es müssen diese neuen Beschläge eingepasst werden in den alten Bestand, ohne möglichst viel kaputt zu machen. Und so weiter und so fort. Also es braucht viel Fingerspitzengefühl, es braucht viel technisches Know-how.
Und es braucht Platz.
Genau, also, das kommt dazu. Ja.
Die Metallrestauratorin, die hat ständig Mühe, diese ganzen Lüster und Leuchten unterzubringen. Die Tische reichen nicht, die Haken an den Decken reichen nicht. Jetzt haben wir immer kleine Gerüste aufgebaut, wo sie sie reinhängen kann. Und es ist tatsächlich so, du brauchst Platz. Und den haben wir. Also das ist schon mal ein enormer Vorteil, damit man sich überhaupt rühren kann, damit man arbeiten kann.
Wenn man bei Ihnen so zuhört, so, Sie springen von Ort zu Ort und sagen, in der Kirche war das, in der Kirche war das. Es sind viele, viele Orte in Bayern, viele Ortsmarken, die in diesen zwei Stunden jetzt erwähnt wurden. Sie waren eigentlich überall in Bayern. Sind Sie über Bayern auch hinausgekommen? Waren Sie weltweit auch unterwegs mit Ihrem Wissen?
Also weltweit, nicht Bayreuth, Eremitage haben wir gearbeitet. Ja,
das ist nur Bayern.
In Frankfurt haben wir jetzt vor 2 oder 3 Jahren ein komplettes Haus aus der Gründerzeit renovieren dürfen. Und zwar wirklich auch wieder von außen bis innen, Befunduntersuchung, dann Ausführung in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege, dort auch in Absprache. Und hatten natürlich also wunderbare Eigentümer, die gesagt haben, ja, wir führen das wieder zurück auf den Urzustand und wir wollen das auch, wir geben das Geld dafür aus.
Okay. Von der Villa bis zum Bauernhaus im Oberland, vom Kloster bis zum Schloss, viele, viele verschiedene Gebäude, Situationen, mit denen Sie zurechtkommen mussten, die Sie restauriert haben in 50 Jahren. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und es war ein hochinteressanter Ausflug jetzt in diese Welt, in die man eigentlich so als Laie kaum kommt oder blicken kann. Was würden Sie sagen als Abschluss 50 Jahre Denkmalgeschütz, 50 Jahre Bayerisches Denkmalschutzgesetz? War wichtig, dass es damals eingeführt wurde.
Ja, und ja. Wichtig, dass es weitergeht.
Ja, genau. Gell? Ja.
Also, wir sagen manchmal, wir haben das Gefühl, wir haben jetzt ein technisches Zeitalter. Und es gibt schon Denkmalschutzbegeisterte, aber es gibt auch genauso viele, die sagen, ja, warum reißen wir nicht ab und bauen neu? Es heißt ja immer, es ist billiger. Und das ist nun was wir nicht oder oft nicht nachvollziehen können.
Nee. Ja? Und dann muss man auch dazu sagen, Denkmalpflege hat auch was mit Heimat zu tun. Und insofern sind wir auch hier bei dieser Sendung, wobei wir auch sehr dankbar darüber sind, dass es diese Sendung gibt und dass es den Bayerischen Rundfunk gibt. Bei allen Diskussionen über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wir schätzen das sehr und die sind auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
Vielen Dank. Mhm. Wenn ein altes Gebäude abgerissen wird, also dann geht es Ihnen manchmal nicht so gut, haben Sie gesagt, Frau Bierling.
Weil es unwiederbringlich verloren ist.
Ja.
Also wenn man daran denkt, und das haben wir auch in all den Jahren festgestellt, wenn eine Kirche barockisiert wurde, also eine gotische Kirche barockisiert wurde, dann finden wir historische Fassungen bis zum Beginn der Fensterrundung oben. Also man wollte rundbogige Fenster, hat die Spitzbögen entfernt und hat dann runde Bögen rein. Aber man hat alles andere gelassen. Man hat an der Gewölbedecke vielleicht die Grate weggenommen, die gotischen. Aber man hat alles andere gelassen und hat da Putz ausgebessert. Nicht überall, nur da, wo er gefehlt hat. Und somit haben sie uns ganz viel hinterlassen, was noch viel älter ist als diese barocke Kirche. Denn man hat nicht ohne Not irgendetwas eingerissen. Mhm. Es sei denn, es war statisch einfach nicht mehr zu halten.
Ja. Und wenn das nur ganz kurz erlaubt ist, ich glaube, dass Denkmalpflege auch was mit Klimaschutz zu tun hat. Es gibt in Frankreich, soviel ich weiß, eine Steuer für Gebäude. Wenn Gebäude abgerissen werden, muss eine extra CO2-Steuer bezahlt werden. Und bei uns meine ich, dass das immer noch viel zu billig ist, abzureißen. Und mir tut es auch weh, wenn ein neueres Gebäude abgerissen wird. Es ist ein unglaublich brutaler Akt, der da stattfindet. Mhm. Und wir fahren jetzt gerade jeden Tag an einem Objekt vorbei, das nicht unter Denkmalschutz steht. Aber wenn du allein siehst, wie schön da dieser Denner gebaut war von dem Zimmerer, und wie man heute sozusagen Zimmererarbeiten macht mit Lochblechen etc. etc., also relativ einfache Dinge, dann tut mir immer das Herz weh. Und ich finde, ja, so ist es einfach.
Ich verstehe es, ja. Denkmäler sind auch optisch ein Genuss.
Ja,
und
genau.
Sie sind ein Denkmal auch für Bautechniken und für Geschmacksbildung und vieles, vieles mehr.
Ja,
genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Heute, dass wir 2 Stunden sprechen konnten. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und die Sendung gibt es dann als Podcast nach Mittag zu hören im BR Podcast Center. Jetzt können wir uns gut haben nach Geissach. Dankeschön, dass wir gekommen sind.
Hat uns auch gefreut.
Und vielleicht irgendwann sind wir wieder bei Nord.